Man wünscht sich dort, wenn man beispielsweise viel zu lernen hat für eine Klausur oder vor einem langen Arbeitstag steht, einen guten Wirkungsgrad. Ich weiß nicht, ob es hier Ingenieure gibt, für die das jetzt ganz naheliegend ist und die sich denken, ja klar. Als Pastor war ich die ersten Male, wo man mir das gewünscht hat, doch verwirrt. Irgendwie war das seltsam für mich. Der Wirkungsgrad an sich aus der Physik, der war mir bekannt. Aber so im Smalltalk? Der Wirkungsgrad, den ich aus der Physik kannte, beschreibt bei einer technischen Einrichtung oder Anlage das Verhältnis von der Nutzleistung zur aufgebrachten Leistung. Ich hoffe, ich schocke euch nicht zu sehr, wenn ich euch eine kleine physikalische Formel hier an die Wand werfe am Sonntagmorgen. Also Wirkungsgrad ist gleich P Nutz durch P auf. In einer klassischen Glühbirne zum Beispiel muss man sehr viel Energie reinstecken, um recht wenig Lichtleistung herauszubekommen. Bei ihr beträgt der Wirkungsgrad lediglich 3%. Der meiste Teil der Energie geht quasi in Wärmeflöten. Ein herkömmlicher Benziner bringt es nach meiner Recherche durchschnittlich auf einen Wirkungsgrad von ca. 20%. Der Wirkungsgrad von einem Elektroauto dagegen liegt irgendwo zwischen 80% und 90%. Soweit so klar. Aber trotz dieses Wissens brauchte ich eine Weile, bis ich gemerkt habe, dass man sich in der RWTH-Stadt Aachen mit dem Satz »Ich wünsche dir einen guten Wirkungsgrad« einfach nur sowas wie »Viel Erfolg und gutes Gelingen« wünscht. Irgendwann habe ich dann an einem Tag, an dem ich so richtig viel geschafft habe und richtig vorwärts gekommen bin, da lief es einfach, mich selbst dabei ertappt, wie ich mir dachte, Mann, heute hatte ich aber einen guten Wirkungsgrad. Und sobald ich diesen Gedanken zu Ende gedacht hatte, merkte ich sofort, dass sich da was in mir sträubt. Und dann kam mir genau dieses Lied von Tim Bensko in den Sinn, »Ich bin doch keine Maschine«. Denn der Satz ist in aller Regel zwar sehr gut gemeint, ein guter Wunsch an einen Kommilitonen oder eine Arbeitskollegin, aber zumindest rein sprachlich macht er aus dem Gegenüber oder im Falle eines Gedankens aus mir selbst eine Maschine. Ein Vorgang, der nicht nur in Aachen passiert, sondern letztlich ja in der gesamten Gesellschaft um sich greift. Wir Menschen werden immer mehr vermessen. Unsere Smartphones oder Uhren sammeln Daten zu uns, tracken unseren Schlafrhythmus. Ich weiß nicht, wer sich heute Morgen mal angeguckt hat, wie er so geschlafen hat. Beobachtet Herzfrequenz und so weiter. Dahinter steht am Ende doch die Idee, man müsste mit genug Daten auch beim Menschen einfach nur die richtigen Knöpfe drücken, damit er länger lebt, glücklicher ist und vor allem natürlich effizienter arbeiten kann. Und all das macht zumindest ein Stück und meistens unmerklich den Menschen zur Maschine. Den Menschen zu einer optimierbaren, effizienzorientierten Gerätschaft. Klar, etwas leisten, Wirkung erzielen, Dinge schaffen, auch das gehört ja zum Leben dazu. Das fühlt sich auch gut an, wenn man was geschafft hat. Nicht umsonst steht in den 10 Geboten auch etwas von 6 Tagen Arbeit. Die gehören zum Leben dazu, aber das ist nicht alles und auch nicht das Entscheidende. Und passend jetzt zum Beginn der Fastenzeit will ich euch heute einen kleinen Gegenakzent setzen mit einer Geschichte aus dem Neuen Testament, genauer aus Lukas 10, 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, und die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, »Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll.« Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, »Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Die Geschichte von Maria und Martha. Wenn in einer Geschichte so mit Gegensätzen gespielt wird, liegt es nahe, sich automatisch mit einer der Figuren so zu identifizieren. Und diese Situation aus dem Text scheint doch so vertraut zu sein. Ob das in der Projektgruppe an der Uni ist, in der es diesen einen Typen gibt, der einfach nie was zum Projekt beiträgt, oder die kleine Schwester, die es irgendwie immer schafft, um die haushaltlichen Pflichten drumherum zu kommen, die Freundin, die von sich aus nie was für die Freundschaft tut, oder dieses Gemeindemitglied, das sich partout der Mitarbeit entzieht. Sehr schnell kann es so wirken, als würde dieser Text von Machertypen und Faulenzern sprechen. Oder von denen, die die Sache immer wuppen, und von den Beziehungsorientierten. Und dieser intuitiven Lesart muss ich jetzt direkt zu Beginn meiner Predigt einmal widersprechen. Darum geht es in diesem Text und in dieser Geschichte nicht. Sie ist kein Freibrief für Faulenzer und bewertet auch keine Persönlichkeitsstrukturen. Dieser Text erzählt stattdessen eine Geschichte der Begegnung. Eine Geschichte der Begegnung zwischen Jesus und Martha. Maria ist auch da, keine Frage, aber doch sehr im Hintergrund. Sie sagt die ganze Zeit kein einziges Wort. Angemessener müsste es also eigentlich heißen, die Geschichte von Jesus und Martha und nicht von Maria und Martha. Jesus und Martha, das sind die beiden Hauptfiguren in dieser Geschichte. Und Jesus selbst wird auch zu Beginn klar in den Fokus gestellt. Er ist schon die ganze Zeit so mit seinen Jüngern unterwegs. Im ersten Halbsatz sind die auch noch dabei. Als sie aber weiterzogen, heißt es da. Im zweiten Halbsatz werden sie aber dann schon ausgeblendet und Jesus fokussiert. Kam er in ein Dorf. Diese Geschichte erzählt davon, was passiert, wenn Jesus Menschen begegnet. Und dieser Mensch ist hier Martha. Die Martha, die Samariterin, die nimmt Jesus in ihr Haus auf. Zu Beginn der Reise können wir lesen, wie Jesus schon mal in einem samaritanischen Haus nicht aufgenommen wurde. Da wurde ihm quasi die Tür zugeschlagen. Martha macht das quasi wieder gut. Sie nimmt ihn auf. Sie macht wieder gut, was die anderen Hausbesitzer versäumt hatten. Sie ist gastfreundlich. Sie macht ihm die Tür auf. Und ich weiß nicht, was ihr dann so vor euren Augen habt. Vielleicht so eine Mutti-Gestalt mit Schürze um den Bauch und Mehl an den Händen. Das ist Martha aber nicht. Martha, ihr Name bedeutet Herrscherin. Martha ist nicht Mutti, sondern Managerin. Auch wenn das heutzutage durchaus Parallelen haben kann. Sie steht dem Haus vor. Sie muss Haus, Hof, Bedienstete und Lieferanten im Blick behalten. Es ist da nicht so einfach, die Fäden aus der Hand zu lassen. Und gerade wenn dann unerwartet Gäste kommen, will viel bedacht und organisiert sein. Und irgendwas, was man nicht eingeplant hatte, kommt dann meistens auch noch dazu. Also wenn die zentrale Koordination in einem so großen Haus ausfällt, dann bricht leicht alles zusammen. Hausmanagement, Personalverantwortung, das große Ganze im Blick behalten, Lücken ausfüllen, unerwartete Gäste aufnehmen, dafür Sorge tragen, dass sich auch alle wirklich wohlfühlen. Das ist Martha, die Managerin. Und doch ist in Marthas Management etwas gekippt. Es ist etwas ins Ungleichgewicht geraten. Wir lesen, Martha aber machte sich viel zu schaffen. Das Wort, das da im Griechischen steht, meint, dass es an Martha von allen Seiten zerrt. Sie wird völlig von ihrem Management absorbiert und in Anspruch genommen. Und vor allem, das ist nicht mal nur für eine kurze Zeit so, sondern schon ein Dauerzustand. Es zerrt von allen Seiten an ihr, es zerreißt sie fast. Sie kann keinem mehr richtig gerecht werden, sie versucht nur noch irgendwie zu funktionieren. Frei nach dem Motto, als sie das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten sie ihre Anstrengungen. So viele Aufgaben, eine To-Do-Liste, die immer länger wird, Menschen, die etwas von ihr wollen, sie brauchen nur noch funktionieren. Und wenn es das Lied schon gegeben hätte, Martha hätte es wohl lauthals und verzweifelt mitgesungen. Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Gleichzeitig verengt sich ihr Blick. Im verzweifelten Versuch, doch alles irgendwie zu schaffen, blendet sie vieles aus, wie mit so Scheuklappen. Wo am Anfang noch deutlich ist, dass sie Jesus aufnimmt, dass sie ihm ihre Gastfreundlichkeit entgegenbringt, verliert sie zunehmend ihr Ziel aus dem Blick. Im Strudel ihrer Tätigkeit, ihres Maschinendaseins, gerät Martha in die Isolation. Sie kümmert sich um so viele Dinge, so viele, dass sie eigentlich gar nicht mehr weiß, wofür sie das alles noch macht. Und sie fühlt sich alleingelassen. Alleingelassen von ihrer Schwester, alleingelassen als Einzelkämpferin auf weiter Flur, alle Last nur auf ihrer Schulter. Allein, isoliert. Und dabei sieht sie gar nicht, wie sehr sie um sich selbst kreist, wie sehr dabei ihr etwas in Schieflage gekommen ist, sondern, was passiert? Sie macht ihrer Schwester den Vorwurf. Eine ganz klassische Projektion. Bei mir selber kann der Fehler nicht liegen, die anderen sind schuld. Nicht ich mache zu viel, sondern die anderen zu wenig. Wie wenn der akut Burnout-Gefährdete sich über den beschwert, der seine Grenzen kennt. Wie wenn die, die nicht mit 200% mittun, abgewertet werden. Martha sucht die Lösung im Vorwurf und die Schuld bei den anderen. Und Jesus? Martha! Er spricht sie mit dem Namen an. Sie hört das aber nicht. Sie sieht ihn auch noch nicht richtig an. Sie sieht, wie da eine Küchenmitarbeiterin die Wasserkrüge an die falsche Stelle stellt. Sie hört, wie das Fleisch ins Haus gebracht wird und dann muss sie auch gleich noch zum Bezahlen hinaus. Martha! Erst jetzt wendet sie den Blick zu Jesus. Sie sieht ihn. Nur ihn. Sie hört, wie er sagt, ich staune, wie du das viele siehst. Und ich sehe, wie alles an dir zerrt. Tim Bensko singt, einfach so weitermachen ist keine Option. Ich muss hier ausbrechen. Und Jesus bietet Martha genau das an. Er unterbricht sie. Er unterbricht ihr Funktionieren. Er spricht sie an mit Namen. Er lädt sie liebevoll und klar zum Nachdenken ein. Er interagiert dabei auch mit ihr. Und was passiert? Er holt sie damit schon aus ihrer Isolation heraus. Er hilft ihr auszubrechen und innezuhalten. Es ist schon eine Weile her, da habe ich auch so einen Moment erlebt. Ich habe promoviert in der Uni Bonn. Ja, und dann war ich da nach so einer Veranstaltung an der Uni mit meinen Gedanken schon bei meinen E-Mails, die ich noch beantworten wollte für die Gemeinde und den sonstigen Gemeindeaufgaben, die schon auf meinem Schreibtisch in Aachen warteten. Und dann musste ich aber auch noch schnell was mit meinem Prof besprechen, was Organisatorisches. Und er wollte das gerne in seinem Büro machen, weil er jetzt eh Sprechstunde hätte. Gut, was willst du machen, wenn der Prof sagt, komm mit in mein Büro, komme ich natürlich mit. Aber ich dachte mir schon, naja Mist, das wird jetzt knapp mit dem Zug von Bonn nach Aachen. Schnell also auf dem Weg, schon in der Bahn-App geguckt, ob ich den noch schaffe oder ob es Alternativen gibt. Er schloss derweil das Büro auf und sagte, kommen Sie rein und setzen Sie sich doch, Herr Schroth. Ich war dann mit meinen Gedanken immer noch beim Zug und habe so gemerkt, okay, jetzt haben wir noch genau 3 Minuten, um das zu besprechen, was wir besprechen wollten. Und blieb dabei irgendwie auch so halb am Eingang stehen. Und wollte dann schon anfangen, ihn zu fragen, was ich eben fragen wollte. Und er blieb sehr hartnäckig, hat mich angeguckt, hat auf das Sofa gezeigt und gesagt, setzen Sie sich doch, Herr Schroth, setzen Sie sich. Und dieses Mal hat er mich gehabt. Und da ist dann was Seltsames passiert. Ich habe mich auf einmal entspannt. Ich habe gemerkt, wo bin ich eigentlich? Ach, das so sieht also sein Büro aus. Ich habe den Raum wahrgenommen, mein Gegenüber wahrgenommen und wir haben gesprochen. Wir haben das auch ganz am Rande geklärt, was ich klären wollte, aber vor allem haben wir eine längere Zeit zusammen gesprochen. Ich habe ihn ein bisschen besser kennengelernt, er hat mich besser kennengelernt, hat von seiner Zeit aus Aachen erzählt. Es war ein sehr wohltuendes Gespräch mitten im Alltagstrubel. Und tatsächlich hatte auch er mich zweimal ansprechen müssen und mich zum Hinsetzen einladen müssen, bis er überhaupt zu mir durchgedrungen war. Ein Gespräch, eine wohltuende Unterbrechung mitten im Alltag. Raus aus meinen eigenen Gedanken, raus aus dem Kreisen um Aufgaben und Termine. Und genau so begegnet Jesus Martha. Nachdem Jesus Martha unterbricht, sie aus ihrer Isolation herausgeholt hat, sagt er: Du hast viel Sorge und Mühe. Jesus packt nicht den Kritikhammer raus, macht ihr keine Vorwürfe, stattdessen nimmt er sie ernst. Wirklich ernst. Er nimmt sie ernst mit ihren Sorgen, ganz egal, ob Jesus jetzt denkt, die sind angebracht oder nicht. Er nimmt sie ernst. Er redet nichts klein, sagt nicht, ach, alles wird gut oder ah, du machst dir schon wieder einen Stress, so schlimm ist es doch gar nicht. Er nimmt sie ernst. Er nimmt wahr, was sie tut, was sie beschäftigt. Was Jesus hier macht, ist Seelsorge im allerbesten Sinne. Und wenn Martha singen würde, ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie, würde Jesus antworten, dass er sie mit all diesen Fehlern, mit ihrer Wut und ihrer Euphorie, ja mit all ihrer Menschlichkeit wahrnimmt und ernst nimmt. Jesus unterbricht Martha. Er holt sie heraus aus der Isolation, nimmt ihre Sorgen ernst, aber dabei bleibt es nicht. Denn zuletzt lädt er sie auch noch ein, aus ihrem Hamsterrad herauszusteigen. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Jesus schützt Maria vor Martha und Martha außerdem vor sich selbst. Er schützt sie davor, die Schuld und die Verantwortung für ihre Situation auf andere abzuwälzen. Stattdessen lädt er sie ein, sich wie Maria ihm zu Füßen zu setzen und ihm zuzuhören. Wohltuende Zeit mit ihm zu verbringen, aufzutanken. Er sagt ihr, bei mir bist du keine Maschine, sondern für mich bist du zuallererst ein Mensch aus Fleisch und Blut. Bei mir darfst du innehalten, zuhören, Mensch sein. Ganz nach dem Vorbild ihrer Schwester. Maria hat gewählt, so steht es da. Martha hat die Wahl noch vor sich. Jetzt könnte man fragen, hat Martha denn eine Wahl? Gibt es nicht einfach so viele Dinge, die getan werden müssen? Im Haushalt, an der Uni, im Beruf, in der Gemeinde? Ja, klar, es gibt Dinge, die getan werden müssen, das ist so. Aber Jesus lädt ein zum Nachdenken, zum Prüfen. Muss ich das wirklich tun? Oder was traue ich mich vielleicht einfach nicht abzugeben? Oder wo wage ich es nicht, mir meine eigenen Grenzen einzugestehen? Wo weiche ich vielleicht der Verantwortung aus, die ich für mich selbst habe, und schiebe das auf, naja, das muss halt getan werden? Klar, wir haben nicht immer die Wahl. Aber doch manchmal mehr Wahl, als wir denken. Das bringt Jesus mit in den Blick. Und auch Tim Bensko singt vorsichtig davon, dass es doch wenigstens ein Versuch wert ist. Ich will mein Leben selbst gestalten, muss es wenigstens probieren. Ich brauche die Kontrolle zurück, kann nicht mehr nur funktionieren. Du hast nicht immer die Wahl. Aber du kannst es wenigstens probieren. Am Ende der Geschichte ist hoffentlich klar geworden, sie handelt nicht von der kritischen Gegenüberstellung von Machern und Beziehungsmenschen. Auch heißt es hier nicht irgendwie Effizienz gegen Ruhe, Durchstarten gegen Innehalten. Die beiden Pole oder Bewegungen des Lebens werden nicht gegeneinander ausgespielt. Sondern Jesus macht der völlig überlasteten Martha, an der es von allen Seiten zerrt, liebevoll eine Priorisierung klar. Du bist nicht Maschine sondern zuallererst ein von mir geliebter Mensch. Und diese Botschaft, die gilt auch dir heute. Du bist keine Maschine, sondern zuallererst ein von Jesus geliebter Mensch. Das ist Zuspruch und Herausforderung zugleich. Denn mit dem Zuspruch geht immer diese Prüfung einher: Was muss ich wirklich tun? Wo ist es vielleicht dran, aus meinem Hamsterrad auszusteigen? In benediktinischen Klöstern gibt es den berühmten Grundsatz Ora et Labora, bete und arbeite. Wichtig dabei ist das verbindende Und zwischen den beiden Verben. Arbeiten, Aufgaben erledigen, etwas für andere tun, das gehört zum Leben. Aber das Menschsein beginnt mit dem Beten. Die Unterbrechung, das Stillsein, das Zuhören, das Empfangen, das macht das Menschsein zuerst aus. Schon ein Gebet vor dem Essen kann eine solche Unterbrechung sein. Das mag manchmal auch Routine sein, aber es kann eine genau solche Unterbrechung sein. Ein Spaziergang im Wald, ein wohltuendes Gespräch oder ein Gottesdienst. All das kann eine solche Unterbrechung sein. Und da ist dann auch immer wieder so ein Stück Kreativität gefragt, solche Momente des Innehaltens im Alltag zu finden. Auch mich selbst stachelt dieser Bibeltext immer wieder neu an, für mich nachzudenken, wo Jesus mich zum Innehalten einlädt. Und ich bin der Überzeugung, dass wir an der Stelle sehr viel auch voneinander lernen können. Und deswegen lade ich euch ein, dass ihr euch vielleicht nach dem Gottesdienst oder im Laufe der nächsten Woche, wenn ihr euch wiederseht, ein wenig drüber austauscht, an welchen Orten, zu welchen Zeiten ihr innehaltet in eurem Alltag. Welche Wege ihr vielleicht gefunden habt, euch von Jesus immer wieder einladen zu lassen, euch zu seinen Füßen zu legen. Damit euch Jesus dort sagen kann: Bei mir bist du keine Maschine, bei mir bist du ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein von mir geliebter Mensch. Amen.